Dann starten wir. Es ist 19 Uhr. Ich heiße euch ganz, ganz herzlich willkommen zum heutigen Bibel- und Gebetsabend. Schön, dass ihr alle gekommen seid. Schön, dass wir so viele sind und dass ihr trotz des Wetters euch entschieden habt, hier hinzukommen. Ich habe Wasser hingestellt. Ihr dürft euch gerne bedienen, auch während der Bibelarbeit. Das ist überhaupt kein Problem. Ich möchte nicht, dass hier irgendjemand umkippt oder so. Aber eigentlich geht das hier, glaube ich, ganz gut von der Temperatur, ne, im Saal. Und daher, ja, schön, dass ihr da seid. Und das nach einer langen Zeit. Wir hatten jetzt 6 Wochen Pause. Das heißt, vor 14 Tagen hatten wir einen Missionsgebetsabend. Da ging es ja auch intern um Apostelgeschichte 17. Auch Jasmin war in Athen, genauso wie Paulus in Athen war. Werden wir ja heute weitermachen mit. Und vor 4 Wochen hatte ich Urlaub. Ursprünglich hatte Peter vor, dann diesen Abend zu gestalten. Er wurde ja dann krank, vielleicht erinnert ihr euch noch. Und dann hat, glaube ich, Dima ist dann spontan eingesprungen. Dann, ne? Hast den Gebetsabend dann geleitet. Dann so, ne? Ja, daher hatten wir jetzt 6 Wochen Pause. Und dementsprechend werden wir heute nochmal einen etwas intensiveren Rückblick haben, damit wir wieder alle, ja, auf den gleichen Stand kommen und alle auch dann wissen, worum es eigentlich geht, dann in Apostelgeschichte 17. Bevor wir das tun, wie immer, möchte ich gerne diesen Abend unter den Segen Gottes stellen. Ihr dürft gerne dazu aufstehen und ich bete dann noch. Wir danken dir, lieber Vater, dass wir auch heute Abend wieder aus deiner Gnade schöpfen dürfen. Wir danken dir, dass du ein Gott bist, der es so gut mit uns meint und dass du uns das Ganze auch sehr, sehr praktisch offenbarst, wie gnädig du uns bist. Und wir danken dir, dass wir heute Abend uns ganz bewusst unter dein Wort stellen und wir bitten dich, dass du uns unsere Ohren öffnest, aber auch unsere Herzen. Bitte schenk du uns Verständnis, schenke du bitte Konzentration, aber gleichzeitig bitten wir dich auch, dass es ganz, ganz tief in unser Herz fällt, das, was wir heute erarbeiten, was wir hören, worüber wir nachdenken. Und lass uns bitte Täter deines Wortes sein und nicht Hörer allein. Und wir bringen dir auch heute Abend wieder unsere Geschwister, die heute nicht hier sein können. Du weißt um deren Gründe und wir bringen dir besonders diejenigen, die am Leiden sind, die krank sind, die vielleicht gerade auch eine Dürrezeit im Geistlichen durchmachen. Und wir bitten dich, dass du sie stärkst an Geist, Seele und Körper. Und so danken wir dir für deine Gegenwart hier unter uns. Amen. Ja, Apostelgeschichte 17, ab Vers 27, da würden wir weitermachen, aber wie ich gerade schon erwähnt habe, aufgrund dieser großen Pause, die wir hatten, dachte ich mir, dass wir doch nochmal einen ganz intensiven Rückblick machen und ich vieles nochmal wiederhole, das, was wir beim letzten Mal vor 6 Wochen erarbeitet haben. Zuerst einmal aber einen ganz groben Rückblick und zwar, jetzt müsst ihr den erstmal anmachen. Machen wir das wieder anhand der Karte, weil wir sind ja mitten in der 2. Missionsreise und Paulus und Silas, die sind von hier gestartet, also Antiochia in Syrien, das ist deren Herkunftsort, da war deren Gemeinde, das war die aussendende Gemeinde, die sie dann ausgesandt hat auf diese Missionsreise. Und das Ziel von Paulus war eigentlich ursprünglich, dass er die Gemeinden, die während der ersten Missionsreise hier so in dieser Region entstanden sind, dass er diese Gemeinden besucht. Also in Derbe, in Lystra, in Ikonium, in Antiochia, in Pisidien, in Perge, also überall hier. Das war so das ursprüngliche Ziel. Und da ist er hier durch seinen Geburtsort, er ist ja in Tarsus geboren, mit Silas ist er dann hier durchgezogen und dann in Lystra haben sie dann Timotheus dann noch mitgenommen, das hatten wir alle schon und dann hatten sie eigentlich vor, hier in diesem bewohnten Gebiet das Evangelium zu verkünden. Da haben wir aber auch schon gesehen und erarbeitet, dass der Heilige Geist einen anderen Plan hatte und er hat ihnen dann diesen Weg sozusagen versperrt. Es wird nicht beschrieben, wie, es wird nur beschrieben, dass der Heilige Geist sie davon abgehalten hat. Und somit sind sie hier in dieses bewohnte Gebiet nicht gegangen. Dann hatten sie eigentlich vor, in den Norden zu gehen, nach Bithynien, in diese Provinz hier am Schwarzen Meer. Aber auch hier hat der Heilige Geist ihnen das verwehrt. Und anstatt jetzt wieder zurückzuziehen und den Kopf sozusagen in den Sand zu stecken und zu sagen, ja, da machen wir gar nichts mehr, wenn Gott uns die ganze Zeit die Wege verwehrt, sind sie aber treu gewesen, blieben auf Missionsreise und sind dann hier entlang gereist bis nach Troas. Und dort hatte dann Paulus diese Vision, also eine Vision, ein Mann hat er in dieser Vision gesehen, einen mazedonischen Mann, der gesagt hat, komm herüber und hilf uns. Also mit komm herüber hier, komm über das Meer und hilf uns hier in heutigem Griechenland, in der Provinz Mazedonien. Und Paulus war gehorsam und sein Team waren auch gehorsam und die sind dann über diese kleine Insel Samothrake hin auf das griechische Festland gereist, bis in die Stadt Philippi. Da haben wir eine ganze Zeit den Schwerpunkt drauf gesetzt und die Geschichten in Philippi sind relativ bekannt. Lydia, die Purpurhändlerin, kommt zum Glauben an Jesus Christus. Paulus befreit eine Frau mit einem Wahrsagergeist, kommt deshalb ins Gefängnis mit Silas in Philippi und Gott schickt ein Erdbeben. Sie loben Gott, sie ehren Gott, sie beten Gott an, sie singen zu Gott in diesem Gefängnis und mitten in der Nacht schenkt dann Gott ein Erdbeben. Und um das kurz zu machen, der Kerkermeister und sein ganzes Haus, sie alle sind zum Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen und haben sich taufen gelassen. Und dann blieb ihnen aber nichts anderes übrig, als weiterzuziehen. Und dann zogen sie von Philippi weiter hier über diese kleinen Ortschaften bis hin nach Thessalonich. Thessalonich kennen wir auch durch die Thessalonicher Briefe. Und dort war Paulus aber nur eine ganz kurze Zeit, nämlich nur 3 Wochen. So beschreibt uns das Lukas in der Apostelgeschichte, Kapitel 17. 3 Wochen sind sie dort. Menschen kommen zum Glauben, vor allem Griechen, also Nichtjuden, Heiden. Und die Juden in Thessalonich, die haben Jesus aber als Messias nicht angenommen, sondern die haben sich dem Ganzen ganz, ganz intensiv widersetzt, ganz aktiv widersetzt. Sie haben einen Tumult angestachelt, einen Pöbel angestachelt, sodass Paulus und Silas nichts anderes übrig blieb, als von Beröa auch von Thessalonich wegzureisen bis hin nach Beröa. Das ist hier. Und in Beröa war die Situation eine andere. Dort waren die Juden dem ganzen Evangelium offen. Lukas beschreibt es, die Juden waren edler gesinnt als die, die in Thessalonich waren. Also die waren offen gegenüber dem Evangelium, gegenüber dem Wort Gottes. Und was sie gemacht haben, was sie ausgezeichnet hat, das steht im Vers 11 in Kapitel 17, sie forschten täglich in der Schrift und nahmen das Wort mit aller Bereitwilligkeit auf. Und sie haben geprüft, ob das, was Paulus da predigt, ob das sich wirklich, ob das übereinstimmt mit dem Alten Testament. Damals hatten sie ja das Alte Testament und haben dann anhand des Alten Testaments genau geprüft, stimmt das überhaupt, was Paulus da lehrt? Und sie kamen zu der Erkenntnis, ja, es stimmt. Und was war dann der Auslöser bzw. das Ergebnis? Es wurden deshalb viele von ihnen gläubig. Juden und Griechen kommen zum Glauben an den Herrn Jesus Christus, weil sie im Wort Gottes geforscht haben. Das war die Situation in Beröa. Aber da, wo sich das Reich Gottes ausbreitet, das hatten wir jetzt schon durch die ganze Apostelgeschichte, da ist der Teufel nicht weit und somit greift jetzt der Teufel an durch die Juden in Thessalonich, weil die hatten ja eine Ablehnung gegenüber dem Evangelium. Und so beschreibt uns dann Lukas in der Apostelgeschichte, dass die Juden aus Thessalonich sich auf den Weg gemacht haben, hier nach Beröa, um dort auch wieder einen Tumult anzustacheln. Wieder einen Pöbel ins Leben zu rufen und sie waren darin erfolgreich. Und somit stachelten sie die Volksmenge dort in Beröa auf. Und es blieb Paulus nichts anderes übrig, als auch von dort wieder wegzureisen. Silas ist dort geblieben, Timotheus ist auch dort geblieben in Beröa, aber der Text in Apostelgeschichte 17 beschreibt uns das, dass dann Christen aus Beröa mit Paulus zusammen diesen langen Weg, diese Schiffsreise gemacht haben, hier überall entlang bis zur Stadt Athen. Da haben sie dann Paulus rausgelassen. Paulus war dann in der Stadt Athen und er hat dann den Christen, die ihn da mitbegleitet haben, die jetzt wieder zurück waren auf dem Weg nach Beröa, hat er ihnen einen Auftrag gegeben, nämlich sagt Silas und Timotheus, dass sie so schnell wie möglich auch zu mir nach Athen reisen sollten, ja, weil die waren ja noch in Beröa. Das war dann der Auftrag und so sind die Christen wieder zurück nach Beröa und Paulus war dann ganz alleine in Athen, in dieser großen damaligen Metropole. Und da knüpft jetzt der Text an, ab Vers 16. Wie gesagt, wir hatten beim letzten Mal vor 6 Wochen, hatten wir die Verse 16 bis 26. Nichtsdestotrotz würde ich gerne des Zusammenhangs wegen da noch mal ein bisschen intensiver eingehen und mit euch gemeinsam diesen Text noch mal lesen. Also Apostelgeschichte Kapitel 17, ab Vers 16, Paulus ist jetzt in Athen, bis Vers 34. Und dann schauen wir mal, wie weit wir insgesamt dann kommen werden. Will jemand von euch vorlesen, diesen Text, ab Vers 16 bis 34? Irgendjemand? Ja, Hubert? Ist an.
Während aber Paulus in Athen auf sie wartete, ergrimmte sein Geist in ihm, da er die Stadt so voller Götzenbilder sah. Er hatte nun in der Synagoge Unterredungen mit den Juden und den Gottesfürchtigen und auch täglich auf den Marktplatz mit denen, die gerade dazukamen. Aber etliche der epikureischen und auch der stoischen Philosophen maßen sich mit ihm. Und manche sprachen, was will dieser Schwätzer wohl sagen? Andere aber, er scheint ein Verkündiger fremder Götter zu sein. Denn er verkündigte ihnen das Evangelium von Jesus und der Auferstehung. Und sie ergriffen ihn und führten ihn zum Areopag und sprachen, können wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die von dir vorgetragen wird? Denn du bringst etwas Fremdartiges vor unsere Ohren. Deshalb wollen wir erfahren, was diese Dinge bedeuten sollen. Alle Athener nämlich und auch die dort lebenden Fremden vertrieben sich mit nichts anderem so gerne die Zeit als damit, etwas Neues zu sagen und zu hören. Da stellte sich Paulus in die Mitte des Areopags und sprach, ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in allem sehr auf die Verehrung von Gottheiten bedacht seid. Denn als ich umherging und eure Heiligtümer besichtigte, fand ich auch einen Altar, auf dem geschrieben stand, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch den, welchen ihr verehrt, ohne ihn zu kennen. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die von Händen gemacht sind. Er lässt sich auch nicht von Menschenhänden bedienen, als ob er etwas benötigen würde, da er doch selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Blut jedes Volk der Menschheit gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen sollen, und hat im Voraus verordnete Zeiten und die Grenzen ihres Wohnens bestimmt, damit sie den Herrn suchen sollten, ob sie ihn wohl umhertastend wahrnehmen und finden möchten. Und doch ist er ja jedem Einzelnen von uns nicht ferne, denn in ihm leben, weben und sind wir, wie auch einige von euren Dichtern gesagt haben, denn auch wir sind von seinem Geschlecht. Da wir nun vom göttlichen Geschlecht sind, dürfen wir nicht meinen, die Gottheit sei dem Gold oder Silber oder Stein gleich, einem Gebilde menschlicher Kunst und Erfindung. Nun hat zwar Gott über die Zeiten der Ungewissheit hinweggesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen überall, Buße zu tun, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er für alle beglaubigte, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Als sie aber von der Auferstehung der Toten hörten, spotteten die einen, die anderen aber sprachen: Wir wollen dich darüber nochmals hören. Und so ging Paulus aus ihrer Mitte hinweg. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig, unter ihnen auch Dionysius, der ein Mitglied des Areopags war, und eine Frau namens Damaris und andere mit ihnen.
Ja, genau, soweit. Vielen Dank fürs Vorlesen, Hubert. Das war doch ein recht anspruchsvoller Text. Und dementsprechend möchte ich da noch mal ein bisschen tiefer drauf eingehen, auch wenn wir beim letzten Mal schon vieles erarbeitet haben. Wir machen es wie gewohnt, Vers für Vers, und starten mit Vers 16. Ich lese uns den noch mal vor. Während aber Paulus in Athen auf sie wartete, also er wartete jetzt auf seine Teammitglieder, auf seine Mitarbeiter, auf Silas und Timotheus, ergrimmte sein Geist in ihm, da er die Stadt Athen so voller Götzenbilder sah. Damit startet jetzt der Text über Paulus in Athen. Also Paulus ist jetzt in der Stadt Athen zum allerersten Mal in seinem Leben. Davon kann man erstmal so ausgehen. Und Athen war ja damals eine Metropole. Das war die Bildungsstadt schlechthin. Das war die Bildungsmetropole Europas. Athen war das Zentrum für Philosophie, für Kunst, für Kultur, Dichtung und Architektur. Also ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal in Athen war. Also da kann man noch ganz, ganz viel an alte Gebäude so auch noch erkennen, die hunderte von Jahren alt sind, sogar über 1000 von Jahren alt sind. Ne? Hier ist jetzt so ein aktuelles Bild von Athen, wenn man dorthin kommt, so ein paar Ruinen überall, da kann man sich das alles nochmal angucken. Oder dieser Tempel ist noch relativ gut erhalten für den Gott Parthenon, der auch noch dort in Athen zu finden ist. Und da hat man eine leichte Ahnung, was das für eine gewaltige Metropole war. Und Paulus war jetzt in dieser Stadt, guckte sich die Stadt an, und der Text sagt uns jetzt, dass er in seinem Geist ergrimmte. Man könnte übersetzen, er wurde zornig. Nicht einen sündigen Zorn, sondern er hatte einen heiligen Zorn. Einen heiligen Zorn über die Sündhaftigkeit der Menschen, über die Gottlosigkeit der Menschen. Das ist kein sündiger Zorn. Wenn du zornig bist über den gottlosen Wandel, auch in unserer Gesellschaft, in unserem Land und wohin das ganze Land schlittert, wenn du da wirklich zornig bist darüber, das ist kein sündiger Zorn, sondern das ist ein heiliger Zorn. In Epheserbrief Kapitel 4, Vers 26, da steht, wenn ihr zürnt, so sündigt nicht. Ne? Natürlich kann man zornig sein über etwas oder über jemanden, das kann uns zur Sünde führen. Aber wenn wir einen heiligen Zorn haben über die Gottlosigkeit der Menschen, und das ist jetzt bei Paulus der Fall, dann ist das ein heiliger Zorn und nicht ein sündiger Zorn. Jesus war auch zornig, das berichten uns die Evangelien, über die Gottlosigkeit der Menschen im Tempel und wo er dann den Tempel gereinigt hat. Und das Ganze auch dann zweimal, am Anfang seines öffentlichen Dienstes und dann auch nochmal am Ende seines öffentlichen Dienstes. Und genauso ist es jetzt hier. Paulus sieht, die Stadt ist ja voller Götzenbilder. Überall sind irgendwelche Gottheiten abgebildet, irgendwelche Altäre für Gottheiten, irgendwelche Tempel sind aufgebaut für irgendwelche Gottheiten, und er bekommt einen heiligen Zorn. Der Schriftsteller Petronius aus dem ersten Jahrhundert, er sagt, es ist leichter in Athen einen Gott zu finden als einen Menschen. Und ich stelle mir das, und diesen Vergleich habe ich auch beim letzten Mal schon gemacht, ähnlich wie heutzutage, wenn du nach Indien reist. Indien, durchdrungen vom Buddhismus, vom Hinduismus. Ich hatte euch letztes Mal ja auch gefragt, was ihr so schätzt, wie viele Gottheiten im Hinduismus vertreten sind. Ich frage euch nicht nochmal. Also es sind ungefähr 3 Millionen Gottheiten. An jeder Ecke findest du irgendeinen Altar. Ich habe euch hier einfach mal exemplarisch ein Bild mitgebracht. Und jede Figur hier steht für irgendeinen Gott. Für den Gott der Liebe, für den Gott der Jagd, für den Gott der Kaufleute, für den Gott des Krieges und so weiter und so fort. Und ähnlich müsst ihr euch das so vorstellen mit Athen. Das war auch eine Stadt, die durchdrungen war vom Götterkult. Und überall wurden irgendwelche geheimnisvollen Zeremonien getrieben, bestimmte Medikationstechniken angewandt und so weiter und so weiter. Das war das Ganze. Aber Paulus ist nicht einfach nur zornig, sondern er sieht diese geistliche Not, die die Menschen hatten. Die Menschen waren ja auf der Suche nach etwas, sonst würden sie nicht diesen ganzen Götterkult betreiben. Und er sieht diese geistliche Not hinter diesem ganzen Götterkult. Und was macht Paulus? Eine typische Strategie, die wir schon durch die Apostelgeschichte immer wieder gesehen haben bei Paulus, Vers 17. Er hatte nun in der Synagoge Unterredungen mit den Juden. Also zuerst das Evangelium den Juden. Das war immer die Strategie von Paulus. Da, wo er hingekommen ist, erstmal die Synagoge, das jüdische Gotteshaus aufsuchen und dort versuchen, das Evangelium zu verkünden. So tut er es jetzt auch hier. Und dann weiter und den Gottesfürchtigen und zusätzlich und auch täglich auf dem Marktplatz, also der Stadt Athen, mit denen, die gerade dazu kamen. Auf dem Marktplatz, da war Leben und dort ist er auch immer hingegangen, hat den Menschen zugehört, worüber sie geredet haben, kam mit ihnen ins Gespräch, diskutierte mit ihnen und so kam es, wie es kommen musste. Er trifft auf die beiden Hauptströmungen der damaligen Philosophie. Da waren ja ganz, ganz viele Philosophen vertreten in dieser Stadt Athen und da gab es zwei Hauptströmungen, Vers 18, aber etliche der epikureischen und auch der stoischen Philosophen maßen sich mit ihm und manche sprachen, was will dieser Schwätzer wohl sagen? So, was waren das für Hauptströmungen? Ganz kurz, die Epikureer, das waren Anhänger eines Philosophen namens Epikur. Und deren Lebensmotto, deren Strategie war, einfach das Leben zu genießen, sich einfach zu vergnügen. Das Lebensmotto war, genieße das Leben auf eine möglichst entspannte, stressfreie Weise. Also es gibt keinen Schöpfer, du musst dich auch am Ende nicht vor irgendjemandem verantworten, sondern leb einfach dein Leben, genieß dein Leben, nach dem Tod ist alles aus, es gibt kein Gericht nach dem Tod, genieß es einfach. Das waren so war das Lebensmotto der Epikureer und der Stoiker, das war ähnlich das Lebensmotto, das waren Pantheisten. Pantheisten sind Menschen, die sagen, es gibt keinen Gott als Person. Also alles ist Gott, der ganze Kosmos ist Gott, die Natur ist Gott, alle Pflanzen, alle Tiere, überall ist irgendetwas Göttliches drin. Es gibt auch heutzutage viele Menschen, die nennen sich nicht Pantheisten, aber sie sind im Grunde genommen Pantheisten, weil sie sagen, es ist alles Gott. Aber Gott ist keine Person, mit der du eine Beziehung pflegen kannst und so. Und das waren unter anderem die Stoiker, die dachten sich einfach, ordne dich dem Naturgesetz unter, leb gut mit der Natur und dann ist alles okay. Ja, und wir merken, beide Richtungen hatten ein Problem mit dem Christentum, weil das Christentum sieht das grundsätzlich komplett anders. Wenn du jetzt zu einem Epikureer gehst und sagst, du nach dem Leben hier auf Erden gibt es ein Gericht und du musst dich einmal vor diesem lebendigen Gott verantworten für dein ganzes Tun, ja, dann kommt es zu einem Gegensatz oder zu einem Stoiker, wenn du zu ihm hingehst und sagst, nee, Gott ist eine Person und Gott ist nicht einfach der Kosmos oder die Natur, sondern Gott ist eine Person und diese Schöpfung hier, die du so hypst, die wird einmal vergehen. Wir werden einmal einen neuen Himmel und eine neue Erde bekommen. Und dementsprechend ist es nicht verwunderlich, dass jetzt die Reaktion ist von den beiden, was will dieser Schwätzer wohl sagen? Also Paulus, das ist doch nur eine Labertasche. Was erzählt er uns da? Wir haben eine ganz andere Philosophie, ein ganz anderes Lebensmotto. Vers 18b. Aber andere wiederum sagten, er scheint ein Verkündiger fremder Götter zu sein, denn er verkündigte ihnen das Evangelium von Jesus und der Auferstehung. Ja, also da gab es schon Einzelne, die hatten schon irgendwie Interesse, weil sie dachten einfach, Jesus ist einer von diesen ganz, ganz vielen Göttern, die wir hier in Athen haben. Wieso nicht Jesus, der den Tod besiegt hat, der auferstanden ist, wieder so ein Held? Also die Athener, die liebten ja Helden, so wie die Gottheit Herkules, die kennen wir alle, ne? Herkules, der Gott, der griechische Gott, der voll bepackt ist mit Muskeln und der voller Stärke, voller Kraft ist, der einen weiten Verstand hat, ne, der für Mut stand und so. Ja, wenn man Herkules anbeten kann, ja, dann hat man auch kein Problem mit Jesus. Der ist halt auch einer von den ganz vielen. Wieso nicht? Aber die Situation ändert sich jetzt. Vers 19 bis Vers 21, und sie ergriffen ihn, also Paulus, und führten ihn zum Areopag und sprachen, können wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die von dir vorgetragen wird? Denn du bringst etwas Fremdartiges vor unseren Ohren, deshalb wollen wir erfahren, was diese Dinge bedeuten sollen. Alle Athener nämlich und auch die dort lebenden Fremden vertrieben sich mit nichts anderem so gerne die Zeit, als damit etwas Neues zu sagen und zu hören. Also sie schnappen sich jetzt Paulus, führen ihn vom Marktplatz zum Areopag. Das hier ist der Areopag. Das ist einfach ein riesengroßer Felsen mitten in der Stadt Athen. Kann man heute noch besichtigen. Das ist mittlerweile so ein Tourismusplatz. Ne? Da kann man dann mit einer Treppe hier so hochgehen und dann kann man hier auf diesen Areopagfelsen ein bisschen Zeit verbringen. Und auf diesen Felsen befand sich der athenische Gerichtshof. Da wurden die Entscheidungen getroffen für diese Stadt Athen. Das war der Versammlungsort, die juristische Instanz. Dort traf sich der oberste Rat. Und die haben ihn jetzt dorthin geschleppt und wollten jetzt diese neue Lehre, die für sie noch völlig fremd war, die wollten sie jetzt von Paulus hören. Warum? Vers 21 sagt es uns, weil die Athener sehr, sehr neugierig waren. Nicht nur die Athener, sondern auch die Ausländer, die dazugekommen sind, die lebenden Fremden, die waren einfach sehr, sehr neugierig und haben ihre Zeit damit vertrieben, immer wieder etwas Neues zu sagen, immer wieder etwas Neues zu hören. Und das hört sich schon ganz modern an, ne? Zu unserer Zeit auch heute. Also ich stelle mir das so vor, gäbe es damals ein Smartphone, das Internet, irgendwelche technischen Geräte, die Athener, die würden die ganze Zeit immer nur auf ihr Smartphone schauen, immer wieder gucken nach den neuesten Nachrichten, die würden keine Tagesschau verpassen, immer wissen wollen, was passiert eigentlich hier in unserem Land, aber auch auf dieser Welt. Immer etwas Neues. Und genauso ist ja die Gesellschaft auch heutzutage. Wir gehören ja zu den Menschen, die am besten informiert sind gegenüber allen Menschen vor uns. Wir haben Informationen, wir haben den Zugang zu Informationen wie keine Generation vor uns, gerade durch das Internet. Und wir wollen auch immer wissen, was passiert, was geht in dieser Welt ab. Wir wollen nichts verpassen. Ähnlich war es bei den Athenern. Sie sind auch total neugierig. Ja, Paulus, der nutzt diese Gunst der Stunde und lässt sich nicht zweimal bitten, sondern, Vers 22, da stellte sich Paulus in die Mitte des Areopags, also dieses Felsens, dieser Plattform und sprach, ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in allem sehr auf die Verehrung von Gottheiten bedacht seid. Also Paulus setzt jetzt an zu einer Predigt gegenüber Heiden, gegenüber Griechen, eben nicht gegenüber Juden. Bisher haben wir immer wieder gesehen, wie Paulus ausführlich das Evangelium den Juden gebracht hat. Und dann ist er immer vom Alten Testament gekommen. Der hat das Alte Testament die ganze Zeit zitiert, weil Juden glaubten an das Alte Testament und er ist immer vom Alten Testament hergekommen und hat so argumentiert. Wir werden jetzt sehen, gegenüber den Griechen, die ja keine Juden waren, hat er einen ganz anderen Ansatz. Der fängt jetzt nicht an, über das Alte Testament zu predigen, sondern er hat einen ganz anderen Ansatz, wie er jetzt, wie wir gleich sehen werden. Und ich glaube, das ist auch ganz interessant für uns. Ich glaube, wir können da einiges an Parallelen für uns auch ziehen, wie wir mit Menschen umzugehen haben, wenn wir mit ihnen über Jesus, über das Evangelium, über das Wort Gottes reden. Und das Erste, was wir hier von Paulus lernen können in Vers 22, ist schon mal, er geht sehr respektvoll mit seinen Zuhörern um. Er geht respektvoll um und sagt, ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in allem sehr auf die Verehrung von Gottheiten bedacht seid. Also er geht ganz behutsam um. Wir haben ja gerade eben gelesen in Vers 16, dass er eigentlich zornig war. Also er war eigentlich sehr aufgewühlt über die gesamte Situation, aber er hat seine Emotionen im Griff. Er wird nicht grob, sondern er begegnet ihnen in Liebe. Und ich möchte dazu nochmal 1. Petrus Kapitel 3, Vers 15 lesen, weil mir das ganz wichtig ist, dass wir das wirklich so vor Augen haben, gerade wenn wir mit anderen Menschen, die noch Gott fremd sind, noch keine Christen sind, mit ihnen über das Evangelium, über Jesus Christus reden. Da steht in 1. Petrus Kapitel 3, Vers 15, seid aber allezeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft von euch fordert, also der Auskunft von euch haben möchte. Das ist unsere Aufgabe. Gott sagt zu dir als Kind Gottes, du sollst jederzeit bereit sein, zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft von dir fordert, über die Hoffnung, die in euch ist. Also wenn jemand kommt und sagt, was hast du eigentlich für einen Glauben? Ich sehe, du gehst sonntags immer wieder in den Gottesdienst, du hast deinen Lebensstil verändert und so, dann ist das unsere Verantwortung, zu jeder Zeit bereit zu sein, ihnen von dieser Hoffnung, die wir in Jesus Christus haben, von der Vergebung unserer Schuld, von dem Kreuzestod Jesu, das ist unser Job, dann auch Verantwortung zu tragen und davon Zeugnis zu geben. Aber wie sollen wir Zeugnis geben? Der letzte Teil von Vers 15, und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Also mit Sanftmut und Respekt sollen wir Menschen gegenüber treten und nicht von oben herab irgendwie zu meinen, wir haben jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen und wir wissen es besser als ihr. So funktioniert das nicht. So gewinnen wir keinen Menschen. Du gewinnst nie einen Menschen, wenn du grob wirst ihm gegenüber. Das zeigt nur, dass es dir an Liebe fehlt, dass es dir an Selbstbeherrschung mangelt. Und Paulus tut das auch nicht. Er hat seine Emotionen im Griff. Er macht das mit Sanftmut. Er macht das mit Respekt. Und genau das tut jetzt Paulus hier auch. Und er beginnt mit dem, was seine Zuhörer kennen. Also er macht das ganz weise, ganz raffiniert. Er ist da wirklich geleitet vom Geist Gottes, Vers 23. Denn als ich umherging, also durch eure Stadt Athen und eure Heiligtümer besichtigte, diese ganzen Tempelgebäude und die Altäre und so weiter, fand ich auch einen Altar, auf dem geschrieben stand, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch den, welchen ihr verehrt, ohne ihn zu kennen. Ja, also Paulus beschreibt jetzt, was er wahrgenommen hat durch diese Besichtigung dieser Stadt. Und ihm ist klar geworden, durch diesen Altar, wo sie einfach nur geschrieben haben, dem unbekannten Gott, da kann ich anknüpfen. Da wird eine Sehnsucht der Athener deutlich, und zwar auch eine riesengroße Not. Denn die Athener dachten, ja, es könnte ja sein, dass wir irgendeinen griechischen Gott vergessen haben. Wir haben zwar für jeden irgendeinen Gott einen Altar gebaut, einen Tempel gebaut, aber es kann ja immer sein, dass wir irgendeinen Gott vergessen haben. Und dann kann es sein, dass diesen Gott, den wir vergessen haben, einen Altar zu bauen, dass dieser Gott zornig auf uns sein wird. Also haben sie sich abgesichert. Wie haben sie das gemacht? Einfach einen Altar gebaut zur Ehre des unbekannten Gottes, um sich da abzusichern. Und so ticken wir ja Menschen auch. Also viele Menschen ticken auch so, die wollen sich irgendwie schon absichern. So ganz ohne Gott, nee, irgendwie muss ich ja schon irgendwie Kirchenmitglied sein oder getauft sein oder was auch immer oder ein rechtschaffenes Leben leben, ein bisschen spenden oder sonst etwas. Also irgendwie muss man sich schon so ein bisschen absichern. Und genauso ist es hier auch bei den Griechen. Sie sichern sich ab. Und Paulus erkennt diese große Not, die sie hatten, und er greift diese Not auf. Und fängt jetzt durch diesen Ansatz an zu evangelisieren. Das machen wir gleich. Vielleicht habt ihr zuerst eine Frage oder so. Ich habe jetzt eine ganze Menge geredet. Wenn ihr noch irgendwie Fragen habt oder irgendwelche Ergänzungen oder irgendwas unverständlich war, dann gerne. Erstmal soweit verständlich? Okay. Ja. Ja, aber gleichzeitig, das werden wir dann auch im Laufe der, des Textes sehen, haben sie ihn ja auch dann wiederum auch abgelehnt dann. Ne? Also den, oder habe ich deine Frage falsch verstanden? Ne? Die haben ihn ja dann schon auf jeden Fall abgelehnt, weil die haben sich dann lustig gemacht. Im Vers 32 steht ja, die spotteten über die Botschaft des Evangeliums. Ne? Die haben sich wirklich lustig gemacht über das Evangelium. Also haben sie, also die einen waren da interessiert und andere wiederum, so wie immer, haben ganz klar sich sogar nicht nur abgelehnt, sondern sogar sich lustig darüber gemacht. Ne? Also ja, das sagt uns die Bibel dann, ne? Darüber. Ja, machen wir weiter mit der Predigt, die Paulus jetzt den Athenern auf dem Areopag hält. Vers 24 und auch Vers 25. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde ist, wohnt nicht in Tempeln, die von Händen gemacht sind. Er lässt sich auch nicht von Menschenhänden bedienen, als ob er etwas benötigen würde, da er doch selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Also Paulus macht ihn jetzt mit Respekt und Liebe deutlich, liebe Athener, ihr habt da einen Denkfehler. Euer Denken ist, ach, dann machen wir einfach nochmal einen zusätzlichen Altar, irgendwie aus Steinen, aus Gold, aus Silber, aus irgendwelchen Materialien, um diesen unbekannten Gott damit zufriedenzustellen. Aber das ist ein Denkfehler. Ihr denkt da völlig verkehrt. Und er greift jetzt diesen unbekannten Gott, der für sie unbekannt war, den Paulus ja kannte, auf und macht deutlich, wie der Gott wirklich ist, nämlich er ist der Erschaffer der Welt. Er hat Himmel und Erde erschaffen. Er hat das ganze Universum erschaffen. Alles, was darin ist, er ist der Herr des Himmels und der Erde. Und dieser mächtige Gott, der wohnt nicht in irgendeinem Gebäude. Der wohnt nicht auf irgendeinem Altar. Der wohnt nicht in irgendeinem Tempel. Den könnt ihr noch so groß bauen. Dieser Gott wohnt nicht in irgendeinem Gebäude, das von Händen gemacht ist. Er lässt sich auch nicht von Menschenhänden bedienen, sondern er ist der Lebensspender. Wir können ihm gar nichts geben, sondern er gibt alles. Er ist der Erhalter des Lebens, er gibt das Leben, er gibt den Atem, er gibt den Odem. Das tut alles dieser Gott. Und ja, natürlich hatte Gott auch einen Tempel im Alten Testament, den Salomo erbauen lassen durfte, aber auch schon bei der Einweihung des jüdischen Tempels in 1. Könige 8 wird ganz deutlich, auch dieser Tempel konnte Gott nicht fassen. Kein Gebäude kann Gott fassen. Auch dieses Gemeindezentrum kann Gott nicht fassen. Gott wohnt nicht in diesem Gebäude. Sondern die Bibel macht deutlich im 1. Korintherbrief, Gott wohnt in uns, er wohnt in dir und in mir. Wenn wir Kinder Gottes sind, wohnt der Geist Gottes in uns und unser Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes und nicht irgendein Gebäude. Wir brauchen ein Gebäude. Wir brauchen zum Beispiel dieses Gemeindezentrum und wir sind dankbar dafür, weil wir können zum Beispiel uns hier versammeln, um einen Bibel- und Gebetsabend durchzuführen, um einen Gottesdienst zu führen. Aber nicht Gott braucht dieses Gebäude, sondern wir Menschen brauchen dieses Gebäude. Und Gott weiß, dass wir so etwas brauchen und dementsprechend stellt er so etwas zur Verfügung. Aber Paulus möchte den Athenern deutlich machen, nein, Gott lebt nicht in irgendeinem menschengemachten Gebäude. Gott ist ja Geist und nichts und niemand kann ihn in irgendeiner Art und Weise fassen. Dann geht er weiter und beschreibt jetzt, was für einen großen Gott wir haben oder was für einen großen Gott er hier ihnen verkündigt, nämlich Vers 26. Und er, damit meint er jetzt diesen unbekannten Gott, hat aus einem Blut, nämlich aus dem Blut Adams, jedes Volk der Menschheit gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen sollen, und hat im Voraus verordnete Zeiten und die Grenzen ihres Wohnens bestimmt. Paulus möchte deutlich machen, dieser Gott, der ist so groß, der ist so souverän, der herrscht über alles und der hat alles im Griff. Er hat Völker entstehen lassen, er hat aber auch den Völkern gesagt, in was für Grenzen sie wohnen dürfen, und er bestimmt auch, in wie lange solche Völker existieren können, ne? Von im Voraus verordnete Zeiten. Gott bestimmt, wer wie lange oder wie lange ein Volk existieren darf. Und Gott hat zum Beispiel in seiner Souveränität gesagt, die Amoriter, die dürfen nur noch 400 Jahre existieren und dann werden sie vernichtet. Ich lese es euch nochmal vor in 1. Mose Kapitel 15, einfach nur mal beispielhaft, damit wir sehen, wie souverän Gott herrscht und Gott bestimmt Zeitfenster, wie lange ein Volk existieren darf und wie lange nicht. Da geht es eigentlich um Abram. Gott schließt mit ihm einen Bund, er verheißt ihm einen Sohn. Und ich lese mal ab Vers 13 bis Vers 16. 1. Mose 15, Vers 13, da sprach er, also Gott, zu Abram, du sollst mir gewiss, mit Gewissheit wissen, dass dein Same ein Fremdling sein wird in einem Land, das ihm nicht gehört. Und man wird sie dort zu Knechten machen und demütigen 400 Jahre lang. Genauso war es. Israel kam in die Gefangenschaft nach Ägypten, das waren Nachkommen Abrams, und sie waren über 400 Jahre unter Knechtschaft. Aber auch das Volk, dem sie dienen müssen, also den Ägyptern, will ich richten, durch die 10 Plage, und danach sollen sie mit großer Habe, also mit großem Besitz ausziehen. Genauso war es. Ne? Sie konnten sich Besitz von den Ägyptern mitnehmen, Gold und irgendwelche Edelsteine und so weiter, und durften dann da ausziehen nach den 10 Plagen. Und du sollst im Frieden zu deinen Vätern eingehen, Abraham, und in gutem Alter begraben werden. Sie aber sollen in der 4. Generation wieder hierher kommen, denn das Maß der Sünden der Amoriter ist noch nicht voll. Also Gott sagt ja zu Abram, deine Nachkommen, die werden dann nach dieser Gefangenschaft in dieses Land kommen, nämlich nach Kanaan, aber jetzt noch nicht, weil das Maß der Sünden des Volkes, das gerade hier lebt, nämlich die Amoriter, das ist noch nicht voll. Aber irgendwann mal ist das Maß der Sünden dieses Volkes voll und dann wird dieses Volk vernichtet werden und dann darf ein anderes Volk hier wohnen. Das kann Gott bestimmen, weil Gott ist Gott. Und Gott kann machen und tun, was er will. Und er hat dann für die Amoriter bestimmt, so, jetzt ist der Zeitpunkt voll, das Maß der Sünde ist voll, ihr werdet vernichtet. Und wir lesen das ja dann auch im Buch Josua, wo dann der Bann vollstreckt wird. Alle mussten sterben, egal welches Alter, alle mussten vernichtet werden, weil das Maß der Sünden voll ist. Gott verordnet Zeiten und genau das macht jetzt Paulus hier deutlich. Und das kann Gott tun. Er bestimmt Zeitpunkte, wie lange zum Beispiel das Land Deutschland existieren soll. Das bestimmt Gott. Er darf das, weil er Gott ist. Und das ist dieser große Gott und das möchte jetzt Paulus hier auch deutlich machen. Er bestimmt das alles. Aber warum macht er das? Also warum lässt Gott Völker entstehen? Warum lässt er Völker sich entwickeln? Vers 27. Damit sie den Herrn suchen, also eigentlich sollten sie Gott suchen, ob sie ihn wohl umhertastend wahrnehmen und finden möchten. Und doch ist er ja jedem Einzelnen von uns nicht ferne. Also Gott lässt Völker entstehen, damit der Mensch zu einem ganz bestimmten Zweck, nämlich damit der Mensch sich auf die Suche nach Gott macht. Völker geben ja auch Sicherheit. Ne? Wenn man in einem Volk lebt, dann gibt das einem Sicherheit, das gibt eine Stabilität. Und das hat Gott alles geschenkt, diese ganze Sache mit dem Volk und der ganzen Existenz, mit dem Zweck, die Menschen sollen Gott suchen. Und Gott offenbart sich auch dem Menschen, schon allein durch die Schöpfung, umhertastend. Jeder Mensch hat die Möglichkeit, Gott als Schöpfergott kennenzulernen. Jeder Mensch hier auf diesem Planeten, überall ist das möglich, weil überall lebt der Mensch in der Schöpfung Gottes. Und somit hat jeder Mensch die Möglichkeit, mindestens Gott als Schöpfergott kennenzulernen. So wird es hier auch deutlich. Und Gott ist ein Gott, der gefunden werden möchte. er ist ja jeden Einzelnen von uns nicht ferne. Gott offenbart sich dem Menschen und wünscht sich eigentlich, dass der Mensch ihn findet. Und das wird auch schon im Alten Testament deutlich. Ich möchte uns mal Jeremia dazu vorlesen, Jeremia Kapitel 29. Da steht im Vers 13 und 14, ja, ihr werdet mich suchen, sagt Gott, und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Und ich werde mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Also das sagt Gott hier zu seinem Volk. Ihr werdet mich suchen und ich werde mich von euch finden lassen, aber die Voraussetzung ist, ihr müsst mich von ganzem Herzen suchen. Mit eurem ganzen Sein, wenn ihr euch auf die Suche nach mir macht, dann werde ich mich finden lassen. Und Jesus greift das Ganze auch nochmal auf. Und zwar steht dann im Matthäusevangelium Kapitel 7, relativ bekannte Verse, in Vers 7, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden. Wenn ein Mensch sich mit dem ganzen Herzen auf die Suche nach Gott macht, dann wird Gott sich finden lassen. Das wird Gott tun. Das verspricht Gott. Das hat er im Alten Testament versprochen, das hat er im Neuen Testament versprochen. Und Paulus macht das hier auch deutlich. Gott ist nicht ferne von uns. Eigentlich ist Gott immer nur ein Gebet weit von dem Menschen entfernt. Egal, wo der Mensch lebt, ein Gebet weit und der Mensch kann Gott finden. Gott ist nicht fern von uns. Gott ist ein Gott, der gefunden werden möchte, der gesucht werden möchte und er offenbart sich dem Menschen. Und das tut er jetzt, das bringt hier Paulus auch zum Ausdruck. Und dann geht Paulus weiter in seiner Predigt gegenüber den Athenern und sagt dann, denn in ihm leben, weben, also existieren und sind wir. Wie auch einige von euren Dichtern gesagt haben, denn auch wir sind von seinem Geschlecht. Also Paulus macht das jetzt ganz schlau, der zitiert jetzt Dichter von den Athenern. Also er hat sich im Vorfeld schon Gedanken gemacht, er hat sich mit den Athenern beschäftigt und jetzt zitiert er zum Beispiel dieses Zitat, das ist ein Zitat von den Athenern, in ihm leben, weben und sind wir, und auch dieses Zitat ist ein Zitat von den Athenern, denn auch wir sind von seinem Geschlecht. Ja, und das macht er ganz bewusst, weil er will ja die Athener erreichen mit dem Evangelium. Er zitiert hier zum Beispiel den Dichter Aratus und den Dichter Kleantes, die zitiert er hier. Und er gebraucht jetzt deren Zitate, eigentlich haben sie damit was ganz anderes verbunden. Aber Paulus gebraucht jetzt diese Zitate, um deutlich zu machen, ja, eure eigenen Leute sagen, Gott hat uns doch gemacht. In ihm leben, existieren und sind wir, denn auch wir sind von seinem Geschlecht. Und er nimmt jetzt Dichter aus der damaligen Kultur, um auf Jesus hinzuweisen. Und das ist ganz raffiniert, weil da können wir auch von Paulus lernen. Also es ist wichtig, dass wir uns mit dem Denken der Menschen auch in der heutigen Gesellschaft beschäftigen. Es ist ganz wichtig zu wissen, okay, warum tickt die Gesellschaft so, wie sie tickt? Was sind deren Vorlieben, was sind deren Sehnsüchte, was sind deren Ängste, warum kleben sich Menschen zum Beispiel auf die Straße, warum nennen sie sich letzte Generation, warum sind sie so bedacht darauf, so fokussiert, das Klima zu retten. Dahinter sind ja Nöte, dahinter sind Ängste, dahinter sind Sehnsüchte und genauso macht das Paulus auch. Er beschäftigt sich mit dem Denken der Menschen damals und benutzt dann dieses Denken, um auf Jesus Christus hinzuweisen. Und das ist auch unsere Aufgabe, sich auch damit zu beschäftigen. Natürlich immer mit in dem Bewusstsein, sich von der Welt unbefleckt zu halten. Das ist ganz wichtig. Die Gefahr besteht ja, dass man sich zu sehr mit der Gesellschaft beschäftigt und auf einmal in Sünde verstrickt wird. Das ist die Gefahr. Da muss man aufpassen. So steht es ja im Jakobus Kapitel 1, 27, wo Jakobus uns sehr deutlich macht, dass wir uns von der Welt unbefleckt erhalten sollen. Er sagt, eine reine und makellose Frömmigkeit vor Gott dem Vater ist es, Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen und sich von der Welt unbefleckt zu bewahren. Das ist ganz wichtig für uns Christen, dass wir da aufpassen, dass wir selber nicht uns mit Sünde verstricken, aber gleichzeitig sollten wir nicht weltfremd durchs Leben gehen. Wir müssen wissen, was beschäftigt meinen Nachbar, was beschäftigt die Kinder heutzutage, die Jugendlichen und so weiter und so fort, um da anzuknüpfen und auf Jesus Christus hinzuweisen. Das macht auch Paulus hier. Okay, wir sind gleich durch, aber haben noch 10 Minuten. Habt ihr noch irgendwas an Ergänzung, Fragen, Gedanken? Ihr hört so zu. Also wenn was ist, ne? Dann ja. Ja. Genau. Die haben genau Inzucht getrieben, die beiden Töchter, und dadurch sind 2 Völker entstanden. Genau. Ja, weil Gott ist ja vorherwissend, er wusste das ganz genau. Und dann ist erst dieses Volk ganz genau, ist dann entstanden durch die Inzucht der Töchter von Lot, die dann mit Lot geschlafen haben, und dann sind 2 Völker entstanden. Genau, genau. Und dann kam das Gericht über sie. Okay. Dann machen wir weiter. Wie gesagt, die letzten Verse. Vers 29. Da wir nun von göttlichem Geschlecht sind, also Paulus greift ja diese Zitate von diesen Dichtern auf und macht deutlich, hier, wir sind von göttlichem Geschlecht, wir haben etwas Göttliches in uns. Gott ist der Ursprung, oder Gott hat uns das Leben geschenkt. Da wir nun von göttlichem Geschlecht sind, dürfen wir nicht meinen, also den Rückschluss ziehen, die Gottheit sei dem Gold oder Silber oder Stein gleich, einem Gebilde menschlicher Kunst und Erfindung. Das ist völlig hirnrissig. Ihr sagt, Gott hat uns gemacht und wir sind vom göttlichen Geschlecht. Aber der Schöpfer, wir Menschen sind so raffiniert gemacht, unser Körper und alles funktioniert so genial, aber der Geber, der Schöpfer, der existiert nur aus Stein. Der ist einfach wie so ein Tempel oder ein Altar. Der ist einfach irgendwas Materielles. Das passt doch überhaupt nicht zusammen. Das Geschöpf ist so raffiniert, der Schöpfer ist einfach nur irgendein Gegenstand. Das passt doch überhaupt nicht. Jetzt ist Paulus fertig mit seiner Predigt, mit seinen Ausführungen, und jetzt lässt er quasi die Katze aus dem Sack. Vers 30 und 31. Nun hat zwar Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen überall Buße zu tun, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er für alle beglaubigte, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Also Paulus macht jetzt deutlich, Gott hat jetzt über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen. Das heißt nicht, dass Gott jetzt irgendwie ein Auge zugedrückt hat oder so, sondern er hat noch nicht gerichtet. Die Menschheit hat er noch nicht gerichtet, das macht Paulus hier den Athenern deutlich, hat er noch nicht getan. Jetzt aber gebietet er allen Menschen, egal wo, überall Buße zu tun, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird. Noch hat Gott die Menschheit nicht gerichtet, aber er wird die Menschheit richten, das macht jetzt Paulus deutlich. Und er macht auch deutlich, die Botschaft, die ich euch jetzt verkündigt habe, die ist nicht einfach neutral. Ja, ist eine nette Botschaft, kann man sich anhören. Wenn man will, reagiert man darauf, aber das macht jetzt nichts mit mir. Ist doch egal, ob ich jetzt dem Paulus glaube oder nicht, ob ich dem Evangelium glaube oder nicht. Nein, Paulus macht deutlich, dieser Gott, er gebietet allen Menschen, ganz egal, ob du willst oder nicht, Buße zu tun. Wenn du nicht Buße tust, dann wirst du einmal gerichtet werden. Das Gericht Gottes kommt zu 100%. Was heißt Buße? Ich meine, wir hatten das schon häufiger. Was ist Buße? Buße bedeutet in der Bibel eine komplette Änderung meiner Lebensausrichtung. Buße ist nicht einfach nur, ja, ich glaube da an Jesus Christus, der ist vielleicht auch gestorben am Kreuz, ist ja eine historische Person, da glaube ich auch dran. Das ist viel zu wenig. Nein, Jesus rief die Menschen auf, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Paulus sagt es hier auch, der Mensch muss Buße tun. Und Buße heißt eine komplett neue Lebensausrichtung. Bisher war ich mit Gott, war ich ohne Gott unterwegs und bin den breiten Weg gegangen, um in der Sprache der Bibel zu bleiben. Und ich tue jetzt Buße und ich mache eine komplette Gratwanderung und gehe jetzt mit Gott und gehe mein Leben jetzt mit Gott. Eine komplett neue Lebensausrichtung mit Gott. Ein Leben für Gott. Und das ist das Gebot für jeden Menschen. Jeder Mensch muss Buße tun. Es reicht nicht einfach nur zu glauben, dass es einen Gott gibt oder dass es Jesus gab und von mir aus ist er auch für mich gestorben oder so. Nein, der Mensch muss Buße tun. Er muss erkennen, ich bin ein Sünder und ich bin getrennt von Gott und ich muss mich zu 100% auf diesen Gott zuwenden und mich auf ihn einlassen und mit ihm leben. Er soll mein Denken und mein Ausrichten, alles soll erneuert werden. Darum geht es. Menschen, Gott gebietet den Menschen überall Buße zu tun, ganz egal wo sie sind, ob in Athen oder in Nordkorea oder in welchem Land auch immer. Und warum? Warum will Gott, dass der Mensch Buße tut? Weil er einen Tag festgesetzt hat, also Gott hat in seiner Souveränität einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis, also die gesamte Menschheit, in Gerechtigkeit richten wird, durch einen Mann. Wir kennen diesen Mann, nämlich Jesus Christus. Und ich glaube, dass Paulus hier ganz bewusst sagt, durch einen Mann, weil und hier auch in Gerechtigkeit, weil der Maßstab des Gerichtes, wenn Jesus Christus einmal Gericht üben wird über die gesamte Menschheit, welchen Maßstab wird er nehmen? Er wird den Maßstab Gottes nehmen. Und Jesus wird diesen Maßstab nehmen, den er selbst vorgelebt hat, als er hier auf dieser Erde war. Das ist der perfekte Maßstab. So wie Jesus gelebt hat, so muss der Mensch leben. Und an diesem Maßstab wird der Mensch gerichtet werden. Und kein Mensch kann an diesen Maßstab rankommen. Und dementsprechend ist jeder Mensch auch verurteilt. Er steht unter diesem Urteil. Und wohl dem, der weiß, Jesus Christus hat für mich bezahlt. Jesus Christus hat diese Gerechtigkeit ausgefüllt und ich vertraue mein ganzes Leben Jesus Christus an. Ich habe Buße getan. Wohl dem, der wird freigesprochen. Wir sind freigesprochen durch unseren Glauben an Jesus Christus. Aber die Menschen, die keine Buße getan haben, die kommen unter diesem Gericht und sie werden einmal verurteilt werden. Und Gott hat diesen Menschen und gleichzeitig diesen Gott dazu bestimmt, und beglaubigt durch die Auferstehung. Und Jesus Christus wird einmal dieses Gericht ausüben. So steht es auch im Johannesevangelium Kapitel 5. Ich lese es uns einmal vor. Johannes Kapitel 5, Vers 22 und 23. Ganz wichtige Verse. Ich lese nur ab Vers 21, Johannes 5. Denn wie der Vater die Toten auferweckt, ne? Wir werden einmal auferweckt werden, alle Menschen, und lebendig macht, so macht er auch den Sohn lebendig, welche er will. Denn der Vater richtet niemand. Also nicht Gott der Vater wird Gericht ausüben, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben, Jesus Christus, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Hier wird sehr, sehr nochmal deutlich, dass Jesus Christus Gott ist. Denn Gott, der Vater, übergibt den Sohn das Gericht, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Manchmal fragt man sich, darf man Jesus anbeten, darf man Jesus ehren? Ja, natürlich darfst du Jesus anbeten. Die Bibel macht das an vielen Stellen deutlich. Du darfst den Vater anbeten und darfst Jesus anbeten, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Also so wie du den Vater anbetest, Gott den Vater, so darfst du auch Gott den Sohn anbeten. Gott den Sohn. Er soll alle Ehre bekommen und Gott, der Vater, übergibt Gott den Sohn das Gericht. Und wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Und das möchte Paulus hier sozusagen deutlich machen, dass einmal der ganze Erdkreis gerichtet werden wird durch Jesus Christus. Und Gott hat diesen Mann, Jesus Christus, beglaubigt, indem er ihn von den Toten auferweckt hat, hat er ihn bestimmt zum Gericht, zum Richter über die Menschheit. Jetzt hat Paulus quasi die Katze aus dem Sack gelassen gegenüber den Athenern und das Evangelium fordert eine Reaktion. So wie auch heutzutage, wenn das Evangelium verkündet wird, fordert das Evangelium eine Reaktion. Entweder Ablehnung oder Annahme. Und genauso ist es jetzt auch hier, Vers 32. Als sie aber von der Auferstehung der Toten hörten, spotteten die einen, die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber nochmals hören. Wieder diese Reaktion, die wir immer wieder in der Apostelgeschichte finden, die wir bis heute immer wieder finden. Menschen spotten darüber, Menschen machen sich lustig über diesen Glauben, den wir haben, über die Botschaft des Evangeliums und andere wiederum haben Interesse darüber, wollen noch mehr hören. So sehen wir das auch hier. Und das macht Paulus auch an anderen Stellen deutlich. Eine Stelle, die ich uns auch hier noch zum Schluss zitieren möchte, ist in 1. Korinther Kapitel 1, Vers 18. Auch relativ bekannte Verse. Denn das Wort vom Kreuz, also quasi das Evangelium, ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Und so ist das immer, wenn Menschen das Evangelium hören. Die einen sagen, was für einen Schwachsinn glaubt ihr da eigentlich, dass Jesus Christus, Gott selbst, Mensch geworden ist, ans Kreuz gegangen ist, für meine Sünden bezahlt ist, ich bin ein Sünder. Die sagen, das ist eine Torheit, das ist Schwachsinn, was ihr da glaubt. Genauso wie die hier, die spotten darüber, ihr glaubt, dass Jesus wiederkommen wird, dass er sein Reich aufrichten wird und so. Also, ne? Diese Reaktion gibt es definitiv auch heutzutage. Aber für uns, die wir davon überzeugt sind, die wir unser Vertrauen darauf gesetzt haben, für uns ist es Gottes Kraft. Das ist unsere Hoffnung. Daran klammern wir uns. Ja, und dann der traurige Schluss. Vers 33, ich finde diesen Vers so traurig. Als ich mich heute damit beschäftigt habe, der ist mir wirklich nahe gegangen. Und so ging Paulus aus ihrer Mitte hinweg. Weil die Menschen das Evangelium abgelehnt haben. Sie haben es nicht angenommen und Paulus ging aus ihrer Mitte hinweg. Das Evangelium drängt sich nie auf, niemals. Wir drängen niemals einem Menschen das Evangelium auf. Wir wollen nie einen Menschen irgendwie zwingen zu glauben oder so. Das Evangelium drängt nicht auf. Wenn die Menschen das nicht hören wollen, dann müssen sie es, dann ist das ihre Verantwortung. Und das Traurige ist, wir hören von den Athenern nichts mehr. Gar nichts mehr. Nicht in der Apostelgeschichte und auch sonst nicht. Wir hören von diesen Athenern nichts mehr. Paulus ist in den Zentren, da wo er verfolgt wurde, ist er zurückgekehrt. Aber hier, zu diesen Menschen, die so hochmütig waren, die meinten, es besser zu wissen, zu diesen Intellektuellen hat die Bibel nichts mehr zu sagen. Wie die Reaktion irgendwann mal war, im Laufe der Geschichte, wissen wir nicht, die Bibel schweigt davon. Aber Paulus reist da nicht nochmal hin, auch nicht in der dritten Missionsreise. Er reist da einfach vorbei. Sie haben das Evangelium abgelehnt. Aber nicht alle. Vers 34, und das ist die Ermutigung, und damit schließen wir. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen auch Dionysus, der sogar ein Mitglied des Areopags war, also von diesem Gerichtshof, der war ein Teil von diesem Gremium dort. Er hat sich Paulus angeschlossen, er hat sich dem Evangelium gegenüber geöffnet. Dann auch eine Frau namens Damaris, mehr wissen wir auch nicht, nur dass sie Damaris hieß. Sie hat sich auch dem Evangelium geöffnet und andere mit ihnen. Wie viele? Die Bibel schweigt davon. Die werden hier auch nicht mit Namen genannt, aber auf jeden Fall haben auch hier Menschen das Evangelium angenommen, aber gleichzeitig der Großteil hat es leider abgelehnt. Und damit endet die Zeit von Paulus in Athen, damit endet die Predigt des Paulus in Athen und wir werden beim nächsten Mal sehen, wie es dann weitergeht nach Korinth. Und da ist dann die Reaktion eine andere. Okay, soweit.